Eine kurze Grundsatzfrage und vielleicht auch so ein bisschen Legitimation für unsere heutige Folge. Wir haben das Jahr 2026. Wird Rosé eigentlich immer noch unterschätzt? Und wenn ja, warum?
Ich würde sagen, ja, weil es rosa ist. Also ich glaube, das ist so eine Weinart, die einfach ganz, ganz oft nach wie vor nicht ernst genommen wird. Man glaubt, denke ich, sehr oft nach wie vor, das ist so ein Weinchen nur für den Sommer, nur fürs Picknick, nur für Frauen. Und es grundsätzlich schmeckt es auch einfach immer süß. Und man kann da einfach gar keine Ernsthaftigkeit erwarten.
Okay.
Ja, also ich glaube, das ist schon so ein Vorurteil. Also rosa Bonbonwasser halt.
Und wir treten heute den Gegenbeweis an. Wir nehmen euch heute mit in den Süden Frankreichs.
Jawohl.
In die Provence.
In der Provence.
Stellt euch vor, lauer Sommerabend, Grillen zirpen im Hintergrund. Und ihr habt ein kühles Glas Rosé in der Hand.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Und damit ganz offiziell herzlich willkommen zu der neuen Folge Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Heute...
Hallo auch von meiner Seite.
Aus Berlin.
Aus Berlin.
Heute mal in deiner Heimat. Also Wahlheimat.
Da sind wir aber ganz weit von entfernt, Freundchen.
Du. Auch wenn ich mich unbeliebt mache, aber als ich eben vom Bahnhof hierher gegangen bin, habe ich gedacht so, auch bei Sonnenschein ist Berlin manchmal nicht schön.
Ich finde, jetzt erweckt die Stadt hier wieder zum Leben und das gute Leben ist jetzt wieder da. Ja, man hat ja 4 oder 5 Monate die Sonne nicht mehr gesehen und jetzt ist sie endlich mal wieder da und das ist echt schön.
Aus der Hauptstadt Deutschlands geht's heute, wie gesagt, in die Provence. Und du hast 3 Weine mitgebracht.
Ja, heute haben wir statt einen Wein 3 Weine aus 3 verschiedenen Appellationen dabei und schauen uns an, was macht ja jedes Gebiet besonders, also diese Region, ja, wo der Wein herkommt, welche Speisen passen dazu und wo lohnt es sich vielleicht auch mal anzuhalten, wenn ihr in die Provence fahren solltet.
Dann macht doch schon mal eine Flasche von den 3 auf, sonst
Jawohl.
Sitzen wir so trocken hier. Kurze Zwischenfrage nochmal, was ist genau eine Appellation?
Also die Provence ist die Region, kann man sagen, und eine Appellation ist ein definiertes Herkunftsgebiet.
Mhm.
Ja.
Verstehe.
Boah, die ist aber schwer, die Flasche. Oder ich bin zu schwach. Also entschuldige, hier. Bitteschön.
Dankeschön.
Cheers.
Cheers. Gib uns doch mal einen Überblick, bevor wir in die 3 Appellationen einsteigen.
Sehr gerne.
Was macht die Provence als Weinregion so besonders?
Die Provence ist tatsächlich die älteste Weinregion Frankreichs. Also Wein wird hier seit rund 2600 Jahren produziert. Und sie ist auch die einzige große Weinregion der Welt, die sich hauptsächlich dem Rosé verschrieben hat. Und wenn wir jetzt mal von der Gesamtproduktion ausgehen, was glaubst denn du, wie viel entfällt auf Rosé?
Keine Idee. Ich würde jetzt mal tippen 70%.
Ja, es sind 90%. Also ich glaube auch, die meisten Leute verbinden eigentlich die Provence mit Rosé, oder? Also mit Roséwein. Das gute Leben, ne?
Ja, das Bild, was ich am Anfang auch beschrieben habe, ne? Dass man irgendwie auf der Terrasse sitzt, so du guckst so in die Ferne, in die Weite, hörst Grillen zirpen, genießt diesen Sommer. Herrlich, ne?
Ja, ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal der Provence. Also es gibt keine andere Weinregion, die so viel Roséwein produziert, auch auf dem Niveau. Und insgesamt gibt es 3 AOP-Appellationen in der Provence, also diese definierten Herkunftsgebiete. Insgesamt umfasst die Provence knapp 30.000 Hektar. Das ist in etwa vergleichbar mit unserem größten deutschen Weinanbaugebiet Rheinhessen. Ne? Wow. Da haben wir, was haben wir da aktuell? Ich glaube 26, 27, 28.000 Hektar. Und was die Provence auch sehr ansehnlich macht, 700 Kilometer Küstenlinie und über 300 Sonnentage im Jahr.
300 ja. Sonnentage?
Also, ich müsste mal gucken, was
darauf haben wir denn? Darauf stoßen wir an, oder?
Was haben wir denn in Deutschland?
300 Sonnentage,
ich weiß es nicht.
Aber ich meine, Hamburg und Berlin können das nicht bieten, nee. Glaube ich.
Und wo wir gerade bei Sonne sind, das Klima, kannst du dir vielleicht denken, lieber Jonas, heiße, trockene Sommer, wenig Regen. Und dann gibt es da noch einen ganz bestimmten Wind, das ist ein Fallwind.
Ein Fallwind?
Quizfrage an dich, wie heißt das
Windchen? Wie heißt der Fallwind? Gib mir mal A, B oder C.
Das Mistral ist es.
Mistral?
Der Mistral. Oh. Und der weht aus Nord bis Nordwest durch das Rhonetal in Richtung Mittelmeer. Also wir haben sehr heiße, trockene Sommer, ne? Und dann haben wir halt eben einen kühlen Wind. Und das kann schon mit einspielen einfach in die Entwicklung der Beereninhaltsstoffe, im Besonderen was Säure angeht, aber natürlich dann halt eben auch eine gleichmäßigere Reife und dementsprechend eine gleichmäßigere Entwicklung der Aromastoffe. Ne? Und ganz typisch für Rosé aus der Provence ist eine helle Farbe, ja, fruchtige und eher blumige Aromen. Das ist auch bedingt durch die Rebsorten, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann hast du halt eben so eine Balance aus Säure und halt eben diesen eher fruchtigen Aromen. Und das ist eigentlich so die Handschrift der Rosé-Weine aus der Provence. Du möchtest was sagen, lieber Jonas?
Ja, ich wollte sagen, bevor wir die erste von diesen drei Flaschen dann detailliert probieren, mach doch mal weiter mit den Basics. Welche Rebsorten wachsen denn überhaupt in der Provence?
Also die fünf wichtigsten Rebsorten für die Produktion von Rosé in der Provence sind Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre und Tiburenne. Und Tiburenne, das ist so eine ganz alte, autochthone Rebsorte. Haben wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen.
Was wird am meisten angebaut?
Definitiv Grenache. Und die ist bekannt dafür, dass sie halt eben in den Rosé-Weinen so die Frucht, so eine gewisse Fülle und dementsprechend halt eben den Körper bringt. Dann an zweiter Stelle ist der Syrah, also das ist der zweitwichtigste Verschnittpartner. Der liefert halt eher ein bisschen mehr Farbe, auch die Struktur, ne, haben wir schon öfters auch mal verkostet, reinsortig. Da hast du halt so dieses Dunkelwürzige auch drin und halt eben auch so eine unglaublich schöne Beerenfrucht. Und dann der Cinsault ist besonders beliebt für Roséweine in der Provence, weil er halt einfach die Frische bringt. Also Cinsault ist auch nicht ganz so farbintensiv wie ein Grenache oder ein Syrah. Also das ist eher so die tänzelndere Rebsorte, würde ich jetzt sagen. Okay. Und der ist einfach dafür bekannt, dass er, wie gesagt, die Frische bringt, aber insbesondere auch so florale Noten. Und dann gibt es noch den Mourvèdre, wie eingangs erwähnt. Und der ist halt eben ähnlich wie der Syrah dafür bekannt, dass er halt eben auch Struktur reinbringt, auch Würze reinbringt, vielleicht auch so eine gewisse erdige Komplexität. Das ist halt, kann halt eben auch, also weil du auch ja zu Beginn gesagt hattest, ja, warum ist Rosé immer noch so unterschätzt? Ne? Weil man halt immer meint, das ist halt so pinkes Bonbonwasser und schmeckt süß und ist halt nur fruchtig und wie gesagt, trinken ja auch nur Frauen. Ne? So. Und dann halt, wie gesagt, Tiburenne ist eine ganz, ganz alte, seltene Rebsorte, provinzialische Sorte und davon gibt es nur rund ungefähr 500 Hektar in der Provence noch und daraus entstehen sehr elegante Roséweine. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne.
Wenn ich mir die Farbe von diesem Rosé anschaue, dann ist es so eine ganz zarte Farbe.
Genau, richtig, lieber Jonas. Und das ist halt eben extrem typisch für Weine aus der Provence, Roséweine aus der Provence, ja. Also es ist ja schon, wenn wir jetzt hier mal so ein weißes Blatt davor halten würden oder dahinter halten würden, was ich jetzt nicht habe, es ist überhaupt nicht pinkkräftig, sondern es ist eher so zart rosa Lachsfarben. Ne? Also der Rosé jetzt hier nehmen, wir haben ja heute drei Weine, der ist ein Ticken kräftiger, kommt mir vor.
Ja, aber es geht auch in die Richtung. Es soll so sein.
Es soll so sein. Und das ist natürlich zurückzuführen auf die Direktpressung. Also das heißt, wir pressen, wie der Name schon vermuten lässt, die Beeren direkt ab. Das heißt, dass der Kontakt zwischen Saft und den Beerenschalen, in denen wir ja die höchste Konzentration an Farbstoff finden, sehr gering ist. Ja? Und deswegen ist Wein aus der Provence, Roséwein aus der Provence halt eben so hell in der Farbe. Und das ist ganz wichtig, auf die Direktpressung zurückzuführen. Also, was passiert da? Wie der Name schon vermuten lässt, es handelt sich um eine direkte Pressung der Beeren. Das heißt wiederum, dass der Kontakt zwischen dem Saft der Beere und den Schalen, da finden wir ja die höchste Konzentration an Farbstoff, sehr gering ist. Und das führt halt dazu, dass wir sehr helle Roséweine im Glas haben.
Verstehe. Sag mal, dieses erste Bild, was ich am Anfang so im Kopf hatte und beschrieben habe, dass man irgendwo auf der Terrasse sitzt, dass Sommer ist, dass man die Hitze spürt, Lavendel sieht und riecht und irgendwelche Grillen zirpen. Ist das eigentlich nur gutes Marketing oder ist da auch wirklich was dran?
Also ich glaube schon, dass wenn du im Sommer in der Provence unterwegs bist, das ist schon eine ganz andere Nummer, echt, als wenn du im Winter unterwegs bist da, ne? Und deshalb passen die Weine ja da auch so gut rein, weil wenn wir nochmal einen Blick auf die Rebsorten werfen, wenn wir die jetzt reinsortig vinifizieren würden, also so ein Syrah, so ein Grenache oder ja oder ein Mourvèdre vor allen Dingen, das wäre natürlich ein bisschen konträr zu der Leichtigkeit, weil das halt doch alles zu sehr kräftigen Rotwein führen würde. Und die Provence hat halt eben gesagt, nö, machen wir anders. Wir fokussieren uns mit diesen Rebsorten halt eben auf die Produktion von Roséwein, die hell, frisch und saftig sind.
Sag mal, macht das Klima es eigentlich möglich oder kann man sagen, das Klima prägt richtig aktiv diesen Wein?
Wir hatten ja schon zu Beginn einmal ganz kurz über das Klima gesprochen. Also wir haben halt, wie gesagt, ein mediterranes Klima, heißt heiße, trockene Sommer, wenig Regen. Und über 300 Sonnentage im Jahr, das ist ein Wort. Und natürlich führt das dazu, dass wir ausgereifte Träubchen ernten vor Ort. Was aber dann halt eben besonders ist, halt wie gesagt der Mistral, der halt einfach, also dieser berühmte Nordwind, der das Ganze so ein bisschen runterkühlt und halt auch einfach dafür sorgt, dass wir immer noch eine stabile Säurestruktur haben und eine gleichmäßige Entwicklung der restlichen Beereninhaltsstoffe, insbesondere auch der Aromastoffe. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben zwar mittags wirklich sehr, sehr heiße Temperaturen, aber auch so eine, kennst du ja selber so, wenn es in den Sommerabend abends so ein bisschen kühler wird, wenn man sich so ein Deckchen rausholt.
Das Jäckchen
rausholt. Und das ist halt eben vor Ort auch der Fall. Und in der Kombination mit dem Mistral sorgt es halt eben auch wiederum dafür, dass einfach die Frische und die Aromatik im Wein bewahrt wird. Und deshalb ist halt so ein Provence Rosé selten extrem schwer oder erdrückend, was man normalerweise von den Rebsorten vermuten würde. Oder auch den Alkoholgehalt, ne? Der bleibt dann auch irgendwo stabil, kann man eigentlich schon durchschnittsmäßig sagen, zwischen 12,5 und 13,5. Also ich habe selten ein Rosé aus der Provence im Glas gehabt, der jetzt irgendwie 14,5 oder 15,5 hatte. Ja?
Die Cheers-Fans wissen es und die Cheers-Fans lieben es. Wir sind nicht nur ein Wein-Podcast, wir sind auch ein Reisepodcast. Nein, ganz ehrlich, wann ist eigentlich die beste Reisezeit? Und was würdest du sagen, sollte man unbedingt in der Provence erleben?
Die beste Reisezeit ist definitiv der Juni und der Juli. Da blüht nämlich der Lavendel im Luberon. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle sehen wollen und abknipsen wollen, weil das ist ja wirklich fantastisch.
Also
das ist
der
Wahnsinn, auch der Geruch. Also ich war letztens, bin ich tatsächlich durch die Provence gefahren und da gab es so eine Raststätte und dann, ich weiß nicht, warst du schon mal so französischen Raststätten? Die haben immer so gefühlt so einen halben Supermarkt da drin. Und dann gab es eine Lavendel-Souvenir-Ecke und diese ganze Raststätte hat nach Lavendel gerochen.
Großartig.
Und ich glaube, wenn man dann da im Juni und Juli ist, das liegt einfach in der Luft. Das macht, glaube ich, richtig, richtig Bock, ja. Und was auch sehr schön ist, im Juli, aber insbesondere auch im August, finden überall die Fêtes du Village statt. Das sind diese provinzialischen Dorffeste mit Wein, Musik und riesigen, schönen, idyllischen Märkten. Und das macht so ein bisschen diesen Provence-Vibe eigentlich aus.
Und dann die Lese im September.
Ja, und dann im Frühherbst, im September, beginnen die Vendanges, also die Weinlesen. Und viele Weingüter laden auch hier Besucher ein, mitzumachen. Das kann auch sehr lustig sein. Und das ist halt so eine nochmal eine ganz andere Energie als im Hochsommer, würde ich sagen.
Und wenn man so eine Reise plant durch die Provence, was würdest du sagen, so gibt's so offizielle Weinrouten eigentlich?
Gut, dass du es ansprichst. Es gibt eine offizielle Weinroute, die sollte man sich auf jeden Fall vorknöpfen. Die Route de Vin de Provence. Und die führt tatsächlich durch alle Appellationen. Und die Weingüter sind im Normalfall immer offen für Besucher. Man kann sich für eine Verkostung anmelden. Man kann auch einfach mal so reinspazieren. Und viele Weingüter bieten auch so ein bisschen so dieses so Weintourismus an, wie wir es auch zum Beispiel aus den Cape Lands oder sowas kennen. So Picknick direkt in den Weinbergen und Übernachtung auf den Weingütern.
Ach, cool.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Ja. Und das Ganze kennt ihr bestimmt auch, das nennt sich nämlich Agritourismus. Ja. Und das ist in der Provence halt eben weit verbreitet.
Und Kultur kann man bestimmt auch erleben. Also ich meine, wenn ich an die Provence denke, denke ich auch an Marseille.
Saint-Tropez!
Oder?
Ja, also Saint-Tropez hat eine sehr charmante Altstadt und natürlich den Hafen. Und dann haben wir natürlich auch noch das wunderschöne Marseille, ne? Und hat ja auch eine richtig, richtig gute Kulinarik-Szene. Also da kann man auch mal ein Buch aufschlagen. Und dann haben wir natürlich auch noch Nizza, berühmt für genau diese farbenfrohen Märkte und die berühmte Promenade, die Promenade des Anglais. Oder Aix-en-Provence mit seinen eleganten Boulevards und den belegten Marktplätzen. Also Kultur und ein Vibe halt einfach. Also kann man machen.
Man kann es in einem Satz zusammenfassen, ihr Lieben. Es ist angerichtet.
Sollte man im Sommer auf jeden Fall
ihr
mal
machen.
Ihr
müsst nur noch reisen.
Ja. Also ich habe euch jetzt hier, also mein Tipp wäre auf jeden Fall wirklich, wenn man jetzt richtig weinaffin unterwegs ist, dass man sich die Zeit nimmt und wirklich mal die Weinstraße da lang fährt. Ja, die Weinroute, die Weinstraße. Ne?
Mein Tipp wäre, dass wir jetzt mal anfangen zu trinken.
Oh, wow, das ist aber sehr progressiv hier. Jawohl.
Der Wein der Woche.
Also du hast ja gesagt, du hast drei Weine aus drei verschiedenen Appellationen dabei.
Aus den drei großen Appellationen, ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, oder?
Ja, wir starten an der Küste. Côte de Provence ist wahrscheinlich das, was die meisten im Glas haben, oder?
Definitiv. Und ich glaube auch, das ist die Appellation, also das definierte Herkunftsgebiet, das jeder schon mal gehört hat. Mhm. Also Côte de Provence ist mit Abstand auch die größte der drei Appellationen. Über 20.000 Hektar, oha, knapp 400 Erzeuger. Und nochmal ein kleiner Reminder an der Stelle, wir haben insgesamt 30.000 Hektar. Also Côte de Provence ist eigentlich, kann man sagen, das Aushängeschild der Provence. Und die Appellation erstreckt sich von den Hügeln hinter Nizza bis nach Toulon, ganz weit ins Landesinnere.
Ne, okay, weil also wenn ich morgens...
Die 20.000 Hektar müssen irgendwo hin.
Wenn ich morgens in mein Auto steige, brauche ich 3 Tage, bis ich wieder bei meiner Farm bin.
Exakt, ja. Und kann man sich ja vorstellen, bei der Größe haben wir natürlich auch eine enorme Terroir-Vielfalt. Also wir haben die Weinbergslagen, die mehr in der Meeresnähe sind, die Weinbergslagen, die mehr im Landesinnere angelegt sind. Wir haben flachere Lagen, hügeligere Lagen. Und dann hat man auch so ein... Ja, ein sehr großes Bodenprofil. Also man findet sowohl Kalk, man findet aber auch Schiefer, aber zum Beispiel auch Sand. Also es ist alles dabei und es prägt natürlich auch den jeweiligen Wein.
Für alle, die mitschreiben zu Hause, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also es gibt diese drei großen Appellationen und dann gibt es nochmal sogenannte Unterappellationen, ne?
Genau, zum Beispiel Fréjus, Lalande oder zum Beispiel auch Pierrefeu. Und was den Stil angeht, also seid mir nicht böse, Freunde der Sonne, aber bei den 20.000 Hektar tue ich mich immer ein bisschen schwer, dazu verallgemeinern. Man kann aber sagen, dass die Weine aus der Appellation Côte de Provence schon die Visitenkarte der Region sind. Und ja, wenn man sie jetzt grob umschreiben will, ne, das ist so der, finde ich auch so ein bisschen der Einstieg, es ist so frisch, hell, aromatisch, macht einfach Bock, ist trinkfreudig. Kommt natürlich immer an auf das jeweilige Weingut. Guckst mich an, sonst wird's gleich einschlafen.
Ja, ich guck so, weil wir schon seit Stunden darüber reden, dass wir trinken wollen.
Ja.
Und jetzt stehen diese Gläser vor uns und schreien mich an, trink mich.
Jetzt gucken wir mal uns das Weinchen an. Wir haben es ja auch im Glas, wir haben es euch mitgebracht. Also Côte de Provence, was ist denn der Stil der Appellation? Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, das zu verallgemeinern bei 20.000 Hektar, weil wir halt eben eine gewisse Größe haben und halt eben auch diese Terroirvielfalt. Und natürlich interpretiert auch jedes Weingut so ein bisschen, ja, bringt seine Philosophie einfach rein, ja. Und was man aber sagen kann, dass die Côte de Provence schon ja so die Visitenkarte der Region ist. Und ich meine, gucken wir uns mal das Weinchen jetzt an, stellvertretend für alle Weingüter da vor Ort. Es ist schon super hell in der Farbe, es ist so ein blassrosa. Ich finde...
Ja, es ist nicht aufdringlich, finde ich. Es ist eher so...
Ja. In der Nase ist auch so sehr blumig, würzig, also schon aromatisch, aber überhaupt nicht kitschig. Ja, und am Gaumen auch. Hast du jetzt mal probiert?
Ja, klar.
Ist super... animierend, ne? Also das ist diese Trinkfreudigkeit, weil wir einfach eine stabile Säure haben. Also es ist null Fett. Was hat der jetzt? Es ist null Fett. 12,5 Volt.
Also man kann definitiv sagen, bei dem Rosé oder bei vielen anderen, es ist so, man trinkt nicht nur ein Glas.
Mm-mm.
Das ist sehr schwer. Sehr, sehr schwer.
Aber es ist auch null süß gerade so.
Ja.
Gar nicht. Überhaupt nicht kitschig. Richtig straff am Gaumen. Man hat auch so einen gewissen Zug.
Ja.
Kommt natürlich auch von den Rebsorten, ne, weil die auch eine ganz andere Gerbstoffstruktur haben. Unabhängig davon, dass wir in der Provence mit der Direktpressung arbeiten. Aber man merkt schon, da ist Substanz und auch Grip. Natürlich auch ein super Speisebegleiter. Mensch, da habe ich dir eine Brücke gebaut jetzt hier, Jonas.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Tatsächlich. Also was geht denn essenstechnisch bei sowas?
Ja, der Klassiker ist natürlich Salat Niçoise, also das Signature-Gericht der Region. Thunfisch, Oliven, Ei, Tomaten und obendrauf noch die Sardellen. Und ich finde auch, also der Rosé jetzt beispielsweise hat auch so eine ganz leichtes Salz hinten raus und das reflektiert natürlich dann auch wiederum super dieses Salz vom Thunfisch und den Sardellen. Und dann gibt es ja auch noch das Pont Bagnard, das ist so ein provinzialisches Sandwich. Ich weiß nicht, ich musste mir das tatsächlich online einmal angucken, wie das genau aussieht, weil ich habe es persönlich noch nie gegessen. Ist im Grunde genommen der Salat Niçoise im Brot.
Schön.
Und der Klassiker sind natürlich Meeresfrüchte.
Na klar.
Ja, also ich meine,
what grows together goes together.
Exakt, ja. Also Austern, Muscheln, Garnelen, gib ihm. Also die ganzen Klassiker der Côte d'Azur. Und wie gesagt, leichtes Salz und das matcht einfach perfekt. Also das wäre auch so ein Wein, den ich sofort dazu bestellen würde, weil es einfach passt. Und wie du gerade richtig gesagt hast, what grows together goes together.
Also Fisch geht perfekt.
Ja, aber auch Bouillabaisse, also ja, dieser legendäre Fischeintopf aus Marseille. Und was auch richtig gut funktioniert, wenn man so ein bisschen weg will von der lokalen Küche, wären halt auch so taiwanesische oder chinesische Gerichte. Also wo man zum Beispiel mit Meeresfrüchten arbeitet, aber dann auch mit Sesam oder auch Ingwer. Mhm. Da passt dieser blumigere, frischere Stil der Côte de Provence einfach super zu. Also das kann auch richtig, richtig gut funktionieren.
Nochmal mit unserem zweiten Standbein gedacht, dem Reisepodcast. Was ist denn absolutes Must in dieser Appellation? Also was muss man gesehen haben?
Also ich würde mir definitiv Saint-Tropez vorknöpfen und die Umgebung, weil hier einfach super viel Weinbau betrieben wird. Also es ist eine sehr weinreiche Küstenstraße, also Saint-Tropez definitiv notieren. Und es gibt in der Nähe einen sehr bekannten botanischen Garten, auch lohnenswerter Ausflug, und zwar ist das der Domaine du Rayol. Und dann gibt es noch die berühmte Sainte-Victoire-Route rund um den legendären Cézanne-Berg. Also das sind wirklich so Weingüter mit Panoramablick. Man kann richtig in die Weite gucken. Und auch hier gibt es super viele regionale Weinmärkte und auch Direktverkauf ab Hof.
Das klingt gemütlich, aber du weißt...
Wir müssen weiter.
Richtig.
Wir müssen weiterfahren.
Wir müssen in die nächste Appellation.
So, hier muss ich mal gerade...
Es geht jetzt... Geht's in die Coteau d'Aix-en-Provence, ne?
Jawohl.
Coteau d'Aix-en-Provence.
Ja, ist ein kleiner Zungenbrecher.
Was ist denn da anders?
Also, größere Temperaturschwankungen, also kühlere Nächte und auf jeden Fall größere Temperaturschwankungen. Also eher so ein bisschen mehr kontinental geprägt. Mhm. Und was ganz spannend ist, wir haben vorwiegend Kalkböden. Und das merkt man halt eben auch im Wein, weil Kalk halt immer ein bisschen mehr Struktur reinbringt, also so ein bisschen mehr Textur, also oder Grip, wie ich immer gerne sage, sprich mehr Kraft. Oft auch, ja, ich bin mal gespannt jetzt bei dem. Jetzt.
Und die Reben sind da auch genau wie in anderen Appellationen vertreten, oder gibt es da eine Besonderheit?
Nee, Cabernet Sauvignon ist hier der stärkste Vertreter. Kann bis zu 30% auch des Verschnitts ausmachen.
Ist schon was anderes. Die erste Kräftiger. Nase ist schon, ja, absolut. Coteau d'Aix-en-Provence. Mm. Cheers.
Cheerio.
Ja, also er ist kräftiger und das bedeutet doch auch, dass wahrscheinlich kräftigeres Essen dazu passt, oder?
Würde ich schon sagen, ja. Also ich würde auch sagen, dass man hierzu auch ganz gut Lamm matchen kann. Mhm. Also gegrilltes Lamm mit den Kräutern der Provence, ne? Mhm. Thymian, Rosmarin, Oregano. Ist so ein Klassiker. Oh, da kriege ich richtig Hunger, ehrlich gesagt. Und dann gibt es auch noch einen sehr bekannten Rindereintopf mit Oliven und Orange. Das ist super herzhaft, aber auch extrem aromatisch. Fängt auch so ein bisschen diese kräftigere Aromatik richtig gut ein. Der heißt Dop Provençal. Und dann gibt es eine sehr bekannte provinzialische Zwiebeltat mit Sardellen und Oliven. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Das ist die sogenannte Pissaladière.
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 Tatsächlich gesehen schon. Den Namen, der ist noch nicht so in meinem Ohr.
Also ich habe es auch oft gesehen, aber ich musste jetzt auch gucken, wie das heißt. Ja. Man sieht es sehr, sehr oft auch in so französischen Kochbüchern. Und der Klassiker ist natürlich Tapenade. Ja. Ja. Gegrilltes Brot, aber auch zum Beispiel Aioli. Perfekt zum, aber Aioli ist ja auch so herrlich. Ne?
Aber es geht in die Richtung, ne? Es geht in Richtung, also gegrilltes Lamm, Rindereintopf, so eine richtig schöne Zwiebeltat mit Sardellen, Aioli hast du gesagt, so auf dem gegrillten Brot. Ne?
Ja, und wenn man was komplett anderes machen will, finde ich halt auch so Snackteller ganz cool, so im Metze-Stil, so ein bisschen gegrilltes Gemüse, Fladenbrot, Hummus dazu, finde ich auch sehr, sehr nice. Ja.
Wenn wir mittendrin sind, Coteau d'Aix-en-Provence in der Appellation, was ist der Place to be?
Also mein Tipp wäre auf jeden Fall ein Ausflug nach Marseille, das ist super gut erreichbar und hier ist ja auch so dieser lebhafte Vieux-Port, also dieser alte Hafen, dann gibt es natürlich auch unendlich viele Fischmärkte und auch einige der besten Bouillabaisse, was die Mehrzahl ist, die besten Fischsuppen der Welt. Also das ist auf jeden Fall ein toller Kontrast zu den stillen Weindörfchen. Ne?
Die man sonst auch erleben kann. So, Vin Trois, last but not least, kommen wir zur letzten Region, die wir am heutigen Tag schmecken wollen, nämlich die Coteau Varois en Provence.
Jawollo.
Guck mal, meine 4 Jahre Französisch in der Schule bringen noch ein bisschen was. Ne?
Kennen, glaube ich, die wenigsten. Also die ersten beiden, die wir jetzt gehabt haben, die kennt, glaube ich, dann doch noch irgendwie jeder. Entschuldige, boah, richtig egoistisch.
Du meinst selbst die Streber unter den Cheers-Hörerinnen?
Ja, also gute Provence, definitiv.
Also kann man sagen, es ist der Geheimtipp unter diesen dreien.
Ja, würde ich schon sagen. Ach, cool. Also das würde ich schon sagen, dass das so der Geheimtipp ist. Liegt im Herzen des Department Var auf einem Hochplateau. Also die höchsten Lagen erreichen bis zu 500 Meter. Im Schnitt 350 Meter. Mhm. Da sind wir wieder bei Höhenlagen, kühleren Temperaturen. Ne? Kann zu mehr Säure und Co. im Wein führen. Also kühler als die Küstenappellation. Man könnte auch sagen, noch ein Ticken mehr kontinental beeinflusst. Man hat eine spätere Reife. Und halt eben, wie gerade erwähnt, halt einfach oft dann einen frischereren Charakter.
Ja, komm, wir haben
einen
Stil.
Weil halt eben säurebetonter.
Und ich bin gespannt.
Was halt eben auch noch mit reinspielt, sind Kalkböden. Und wir haben halt eben auch eine bewaldete Landschaft, also viel, viel Wald. Wenn du Weinbergslagen hast in so einer, am Hang oder auf Höhenlagen, so in Waldnähe, das kann halt eben auch nochmal die Aromatik eines Weins positiv beeinflussen, je nachdem, was man später im Glas haben will. Aber in Zeiten von viel Sonne, würde ich sagen, ist das positiv.
Cheers.
Ja, ich würde
so
auch sagen,
ne?
Fast der frischeste, ne? Und zarteste jetzt von allen dreien. Sehr kräutig und blumig.
Wenn du Köchin wärst, was würdest du zum Coteau Varois servieren?
Ich glaube, ich würde es simpel machen mit erstmal mit einem schönen Ziegenkäse.
Oha.
So einem zarten Ziegenkäse.
Ziegenkäse und zart, aber.
Zum Beispiel so ein Banong oder so. Das ist so ein AOP-geschützter Ziegenkäse. Und der wird oft auch so ganz klassisch in Kastanienblätter gewickelt. Das könnte eine sehr, sehr gute Kombination dazu sein. Oder eine Geschichte des Gemüsegratin ist vegetarisch, sommerlich, ne, auch leicht. Mhm. Passt eigentlich auch dann ganz gut zu der Stilistik des Weins. Oder so ein Kichererbsenfladenbrot. Das ist sehr bekannt in Nizza, stammt aber ursprünglich aus Genua, wo es Farinata heißt und in Frankreich wiederum Soccer heißt. Und so ganz, ganz klassisch, ich meine, muss ich dir nicht sagen, Ratatouille, perfekt. Finde ich, geht eigentlich immer zu provinzialischem Rosé.
Ich leide echt, weil ich heute noch nichts gegessen habe.
Ich habe auch noch nichts gegessen.
Du, und wie sieht's aus mit deinem Highlight oder deinen Highlights für genau die Region?
Ja, definitiv. Also haben wir ja schon eingangs erwähnt, also wenn man im Juni und Juli da ist, diese Lavendelblüte in Luberon, also das ist dieses berühmte Blumenmeer und das ist halt einfach am schönsten Anfang Juli absolutes Highlight. Oder wenn ich noch einen zweiten Tipp geben darf, dann ist es ja eine der spektakulärsten Schluchten Europas. Direkt liegt nämlich direkt am nördlichen Rand der Appellation. Das ist die Gorge du Verdon.
Mal wieder der Beweis, Wein und Reisen
geht immer zusammen.
Richtig. Und jetzt fassen wir alles zusammen. Du bist natürlich wieder eingeladen zu ergänzen. Wir waren oder sind in der Provence. Du hast gesagt, glaube ich, Frankreichs älteste Weinregion. 2600 Jahre Geschichte. Und die einzig große Weinregion der Welt, die voll den Fokus auf Rosé legt. 90% Rosé. Drei Appellationen, also drei Stile. Côte de Provence als frischer Klassiker.
Ja, Visitenkarte der Region, definitiv.
Dann Coteau d'Aix-en-Provence, mehr Struktur, mehr Kraft.
Ja. Ja.
Und dann auch ein Glas gehabt, Coteau Varois. Ja, ist so ein bisschen wie ein Geheimtipp. Ne?
Kühler, lebendiger, ja.
Genau. Dazu provinzialische Küche von der Salade Niçoise. Wir haben geredet über Lammkeule, Ziegenkäse eben gerade. Naja, und haben wir gesagt, Reisetipps von Saint-Tropez bis zu den Lavendelfeldern, alles dabei. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe genug Inspiration, würde ich sagen, schenkt euch ein Glas ein, schließt die Augen.
Ich probiere gerade den ersten nochmal.
Hört die Grillen,
ja, zirpen
und träumt von der Provence. Und wer einen Deep Dive braucht, es gibt eine großartige Seite im Netz, die habe ich gefunden. Kriegt ihr noch mehr Inspiration und vor allen Dingen alle Streber-Infos, die ihr braucht, wenn es um Wein aus der Provence geht. Vindeprovence.com. Also
verlinkt euch in den Shownotes.
V-I-N-S, genau, de Provence. Ja. Ach, und Lou, Hanna möchte noch was wissen von dir.
Die Frage der Woche.
Hanna aus Erfurt fragt, warum sind Roséweine aus der Provence immer so hell? Also bedeutet heller automatisch besser?
Gute Frage. Heller bedeutet natürlich nicht automatisch besser. In der Provence ist das ganz einfach eine bewusste Stilentscheidung. Wir haben dazu sogar schon einmal eine ganze Folge gemacht, nämlich Folge 145. Und in der Provence setzt man eben auf die Direktpressung, um diesen Stil zu erreichen. Das heißt, nochmal als kleiner Reminder, dass der Kontakt zwischen Saft und Beerenschale sehr gering ist. Und das Ergebnis sind dann halt eben sehr helle Roséweine, weil weniger Kontakt bedeutet halt eben weniger Extraktion der Farbe, aber auch weniger Extraktion von zum Beispiel Gerbstoff. Ja? Das heißt, der Wein ist dementsprechend leichter, frischer, manche sagen eleganter. Das ist natürlich immer Interpretationssache. Und das ist dann halt eben kurz gesagt ein Qualitätsmerkmal für Roséwein aus der Provence. Ne? Ein dunkler Rosé kann genauso gut sein. Das ist, wie gesagt, einfach nur eine bewusste Stilentscheidung.
Das war schon wieder. Und ich habe noch einen Funfact zum Schluss. Durch die Provence weht auch ein Hauch Hollywood. Weißt du warum?
Nee. Also, weil die ganzen...
Brad Pitt hat doch ein eigenes Weingut da.
Das Brett.
Nee. Das Brett hat haben ein eigenes
sich,
Weingut.
Haben die sich nicht getrennt?
Das heißt, mit jedem Rosé gibt es auch ein bisschen Hollywood-Glamour im Glas.
Aber die haben sich doch auch getrennt, oder? Machen die das noch zusammen?
Ich?
Den Wein.
Ich habe mich von Brad noch nicht getrennt.
Du würdest dich auch nie trennen.
Die beiden, ja, die wurden, glaube ich, getrennt. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob die das zusammen machen. Aber ich dachte immer, Brad Pitt habe ich immer in Erinnerung.
Ja, ich glaube, die machen das nicht mehr zusammen. Das Jolie, das Angelina und
das halt alleine weiter, ist doch egal. So, in diesem Sinne, wir freuen uns über 5 Sterne. Wenn ihr Fragen habt, so wie Hannah, dann könnt ihr die schicken. cheers@edeka.de.
Oder slide in unsere DMs auf Instagram.
Derbe.
Cheers, Wein-Podcast.
Nee, ihr könnt es auch einfach hier reinhacken.
Hup,
unten
hup.
Direkt in den Podcast-Player.
So nämlich.
An dieser Stelle sagen wir Santé.
Santé.
Cheers.
Cheers.
Oder wie man bei uns in Deutschland sagt, Tschör mit Ö.
Tschör mit Ö. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis nächste Woche. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.